NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Januar 1849. Der Geburtstag des Mediziners Oskar Lassa.
Die Wellen rauschen und tosen und stürzen zum Ufer heran. Da steigt in die Badehosen verwegen ein kleiner Mann.
Wasser gab's schon genug, nur hatte man keine entsprechenden Wasserleitungen und keine in ausreichendem Umfang Wasserwerke und so weiter.
Er springt aus dem Badekarren hinein in die wogende See. Die Mutter und Fräulein harren am Strande und rufen: Herrje!
Das Waschen der Wäsche und das Waschen des Körpers und die Reinhaltung der Wohnung und so weiter, das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein Riesenproblem.
Der Philipp ist wohl ein Taucher und fürchten tut er sich nicht. Im Wasser steht bis zum Bauch er und macht ein vergnügtes Gesicht.
Mein Name ist Heinz Schott, ich bin Leiter des Medizinhistorischen Instituts an der Universität Bonn.
Das ist der eine. Der Name des Autors des kleinen Badegedichts ist Oskar Lassa.
Er ist nicht so bekannt. Er steht keineswegs irgendwie im Mittelpunkt.
Heute, damals zu seinen Lebzeiten, war er eine Größe. Nicht als Dichter von Kinderliedern, sondern als Arzt. Hautarzt, international anerkannter Dermatologe. Er war ein Glanzlicht der Berliner Gesellschaft, über den ständig in der Zeitung zu lesen war. Und er wurde gefeiert als Erfinder des Volksbades. Und da hat sein Name bis heute überlebt.
Ganz genau, da war seine große Tat, die er da gemacht hat. Also ich glaube, das wird auch bleiben bei Lassa.
Oskar Lassa, geboren am 11. Januar 1849 in Hamburg. Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, Patriot, Freiwilliger im Deutsch-Französischen Krieg, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz, Medizinstudent. Und was für einer. Einer, der auffällt. Eigenhändig kutschiert er ein Vier-Schimmel-Gespann, sitzt selbst auf dem hohen Bock, mit Cut, grauem Zylinder und grauen Handschuhen, im Knopfloch eine Nelke. Als aktiver Reiter nimmt er an Pferderennen teil und lernt doch fleißig. Promotion in Würzburg, Assistenzarzt in Göttingen, Breslau und Wien. 1880 Habilitation in Berlin. Nun ist Lassar Spezialarzt für Hautkrankheiten.
Die Dermatologen waren von jeher eng verknüpft mit dem hygienischen Denken, weil sie in der Regel auch für die Geschlechtskrankheiten zuständig waren, also insbesondere Syphilis. Und die Syphilis war Ende des 19. Jahrhunderts ein, würde ich sagen, gigantisches Problem. Nicht vergleichbar mit AIDS, also einfach quantitativ war das sehr viel verbreiteter. Und man muss sich vorstellen, dass Ende des 19. Jahrhunderts vielleicht ein Drittel der Insassen sogenannter Irrenanstalten an Spätfolgen der Syphilis litten.
Auch Lassa ist Fachmann auf diesem Gebiet und nicht nur einer, der gängigen Lehre folgt, sondern einer, der selber forscht und Therapien entwickelt. Seine Klinik ist ein Musterinstitut mit allen Fortschritten der Wissenschaft und der Technik ausgestattet. Er reist zu Fachkongressen, hält Vorträge, erstellt Gutachten, wird in der zeitgenössischen Literatur häufig zitiert. Er gibt Zeitschriften heraus, macht sich für die Gründung eines Fachverbandes stark und sorgt sich um die Hygiene, auch wenn Wasser und sich waschen kaum gegen Syphilis helfen.
Nein, das kann man jetzt so direkt nicht sagen, aber ganz klar, die Geschlechtskrankheiten haben was mit Körperhygiene insgesamt schon zu tun und man kann durch Kontamination auch ohne Geschlechtsverkehr durchaus auch Geschlechtskrankheiten übertragen.
Und nicht nur die. Große Cholera- und Typhusepidemien breiten sich im 19. Jahrhundert in Deutschland aus. Mehr als 100.000 Menschen sterben jährlich an Tuberkulose.
Insbesondere durch das rasche Anwachsen der großen Städte, das Industrieproletariat, die Elendsviertel, das alles hat zunächst mal wenig hygienische Begleitung erfahren und dadurch waren dann entsprechende Krankheiten und Seuchen sehr stark verbreitet.
Inmitten der Fülle von Bestrebungen, welchen die naturwissenschaftliche Denkweise unserer Zeit Bahn gebrochen hat, nimmt gewiss einen hervorragenden Platz die Reinlichkeit ein.
Oskar Lassar 1888 auf einem Kongress in Köln.
Die städtischen Desinfektionsanstalten vernichten in heißem Wasserdampf jedes lebensfähige Stäubchen. Unsere Strafanstalten in Plötzensee und Moabit erglänzen in einer Sauberkeit, um den Neid der Hausfrau rege zu machen. Und das Berliner Asyl für Obdachlose macht in einer Nacht aus dem starrenden Strolch einen gereinigten Mann. Aber unsere Arbeiter baden nicht.
Ja, in der Tat. Die Menschen hatten ja noch nicht mal fließend Wasser in den Wohnungen. Und wie sollten die dann baden? Ganzkörper irgendwo in der Wanne, geschweige denn in einem Swimmingpool. Ja.
Wie? Diese Frage stellt sich auch Oskar Lassar. Wie viele öffentliche Warmwasserbadeanstalten bräuchte es, um allen Einwohnern des Deutschen Reiches einmal die Woche ein warmes Bad zu gewähren? 45.000 rechnet er aus. Doch wie viele gibt es? Er schreibt die Ärzte im gesamten Reich an, mit der Bitte, ihm Auskunft zu geben. 666 Antwortkarten erhält er und erstellt daraus eine Statistik des Schreckens, die durchaus dazu geeignet ist, den Verantwortlichen den Kopf zu waschen.
Dortmund mit seinen 183.653 Einwohnern hat gerade mal 2 Warmwasserbadeanstalten. Bentheim mit seinen 30.996 nur ein Schwefelbad. In Osnabrück können sich die 32.812 Einwohner in 2 Bädern reinigen. In Höxter gibt es nur in den Krankenhäusern Bäder und in Friedland nur eine Wanne in der ganzen Badeanstalt. Doch nicht nur wenige Bäder sind vorhanden, viele sind auch noch schäbig.
Primitiv.
In Molsheim.
Sehr primitiv.
In Nördlingen.
Höchst primitiv.
In Halle, Westfalen.
Mangelhaft.
In Worms.
Sehr mangelhaft.
In Krefeld. Luxuriös ist es dagegen in Ballenstedt. Doch sind die Kosten dort so hoch, dass nur Wohlhabende baden können, was die Brückenauer aus Bayern wahrscheinlich nicht stört.
Der Bezirk ist wasserscheu,
notiert Lassar.
Jedes Bestreben zur Hebung unserer Bäderarmut muss mit Freude begrüßt werden. Das Postulat lautet: Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad.
Das ist Lassars Parole, mit der er Mitstreiter für seine Idee der Volksbäder gewinnen will. Doch er ist nicht nur euphorisch, er ist auch realistisch. Sicher, das warme Wannenbad gilt als das Vorzüglichste, aber es ist auch teuer.
Zunächst wird nur das denkbar Einfachste zu erreichen sein. Als solches muss das lauwarme Brausebad gelten. In ihm hat man die Badeform der Zukunft zu erblicken.
Und das nicht nur aus ökonomischen Gründen. Lassar kann auch mit inhaltlichen Argumenten für das Duschen aufwarten.
Die Reinigung ist eine absolut gründliche und wird dadurch wesentlich gefördert, dass alles mit dem anhaftenden Staub und Schmutz vermengte Wasser sogleich abgeschwemmt und fortlaufend durch Reines ersetzt wird. Im Vollbad aber badet man doch schließlich, namentlich ein Arbeiter, in schmutzigem Wasser.
Bereits auf der Berliner Hygieneausstellung 1883 hatte Oskar Lassar sein Volksbrausebad vorgestellt. Ein Wellblechhäuschen mit insgesamt 10 Duschzellen für Frauen und Männer. Hier konnte jeder während der Ausstellung für 10 Pfennig ein lauwarmes Brausebad nehmen, inklusive Seife und Handtuch. Die Nachfrage war außerordentlich. Innerhalb von 3 Monaten nutzten insgesamt 7.300 Personen das Angebot.
Ich glaube schon, dass die Menschen das gerne gemacht haben, weil sie dann sich hinterher wohler gefühlt haben. Das denke ich schon. Aber all das ist kulturell vermittelt, nicht? Man kann auch im Dreck sich wohlfühlen. Ich denke, dass diese Hygiene-Idee, die hat eben auch den Reinheitsgedanken und hat auch abgründige Seiten, nicht? Denken wir an die Rassenreinheitsideen, nicht? All das ist in dieser Zeit angelegt.
Ende des 19. Jahrhunderts gibt es nicht nur medizinische Gründe, die Reinlichkeit zu propagieren und zu forcieren. Auch anderes schwingt mit. Schmutz am Körper heißt auch Unsittlichkeit, Laster, Unordnung und schmutzige Gesinnung.
Es würde wahrscheinlich weniger Sozialdemokraten in Deutschland geben, wenn es dort mehr Bäder gäbe.
Dieser Langbein, der das gesagt hat, er ist bekannt auch als einer, der bestimmte völkische Ideen hatte, auch antisemitisch war und überhaupt gegen diese linken Sozialdemokraten. Aber ob links oder rechts in der Zeit war die Vision, wir müssen einen neuen Menschen schaffen, das war über alle Lager hinweg.
Und deshalb findet Lassars Idee der Volksbäder auch Fürsprecher aus den unterschiedlichsten politischen Lagern und mit den unterschiedlichsten Motiven. Soziale Gerechtigkeit oder Sittlichkeit, Kontrolle oder Befreiung der Körper. Überall entstehen Initiativen, gründen sich Vereine, werden erste Volksbäder gebaut, die reichlich frequentiert werden und gar Gewinne abwerfen. 1899 werden die Kräfte in der Deutschen Gesellschaft für Volksbäder gebündelt. Lassar wird ihr erster Vorsitzender.
Die offenkundige Vernachlässigung der Hautpflege seitens des weiblichen Geschlechts ist umso mehr zu beklagen, als gerade hier aus doppeltem Grunde, nämlich zur Erhaltung sowohl der Gesundheit als der Schönheit des Leibes, der regelmäßige Gebrauch von Bädern noch dringender geboten erscheint als beim männlichen Geschlecht.
Anfangs gibt es weniger Duschen für Frauen. Sie reinigen sich seltener, wie ein Magdeburger Oberstabsarzt beklagt. Doch so verwunderlich ist das nicht. Von einem Bad nach heutiger Vorstellung konnte nämlich keine Rede sein. Eher von Reinigungsanstalten mit Duschzellen, die nach genauer Anweisung zu nutzen waren. In der preußischen Mustersatzung hieß es:
Die Badenden haben sich binnen 5 Minuten zu entkleiden und auf ein Zeichen des Bademeisters die Brausezellen zu betreten. Sie dürfen sich höchstens 5 Minuten unter der Brause aufhalten. Höchstens 20 Liter Wasser sind zuzuteilen. Die Wassertemperatur darf 32 Grad nicht übersteigen.
Kein Planschen, kein Toben, kein Singen unter der Dusche, keine Sinnlichkeit. Es geht allein um das rasche Abbaden möglichst vieler. Erst nach und nach gibt es auch Becken und Schwimmbecken, die natürlich nur gründlich geduscht betreten werden dürfen.
Unzählbare Keime von ungeahnter Bösartigkeit schmarotzen auf unserem Leib. Im Schutz des Nagels nisten allein 78 verschiedene Bakterien. Die Zahl der Pilze, die wir in Haut und Haaren, in Kleidern und Stiefeln mit uns herumtragen, ist Legion.
Hatte schon Lassar gewarnt. Er zieht alle Register, um die Menschen zur Reinlichkeit zu bewegen. Wo die Erläuterungen der Vorzüge nicht helfen, muss eben die Sprache der Angst herhalten.
Dahinter steckt immer auch der Erziehungsgedanke. Auch natürlich in Kombination mit der Idee, die Heilkräfte im Menschen zu stärken, die Abwehrkräfte zu stärken, nicht? Das war wieder eine Kombination von medizinischer Idee und naturkundlicher Idee, dass man hier was tun soll, dass die Menschen also so in Körper und Seele dann gestärkt werden.
Und sie wurden gestärkt. Lassars Bemühungen um die Volksbäder fruchten. Um 1900 gibt es schon fast 3000 Einrichtungen und er kann sich wieder mehr seinen Kindergedichten widmen.
Beim Baden. Ach, das Wasser ist so nass. Sag nur, Mutter, wie kommt das? Oh, wie würde ich frohlocken, wäre nur das Wasser trocken.
Heute sind die meisten Volksbäder längst Spaßbädern und Wellnessoasen gewichen. Wo die alten Gebäude noch stehen, sind sie zumeist in Seniorenheime oder Kulturzentren umgewandelt. Und auch Lassars Parole, jedem Deutschen wöchentlich ein Bad, klingt etwas verstaubt. Professor Heinz Schott.
Ich glaube, wenn man das sagen würde, würden die meisten Menschen lachen. Es ist heute üblich, dass jeder morgens oder abends zumindest einmal am Tag duscht, wenn nicht sogar zweimal. Also ich kenne niemanden, der nur einmal in der Woche badet. So ändern sich die Sitten.
Und Oskar Lassar selber? Sein Leben, so ist im Pantheon der Dermatologie zu lesen, war bestimmt von der Sehnsucht nach Anerkennung und Aufsehen. Selbst sein Tod war spektakulär. Er, der als einer der ersten in Berlin ein Auto besaß, starb 1907 mit 58 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Zeitungen aus ganz Deutschland berichteten über seine Beerdigung. Welch ein Unglück, welch furchtbares Schicksal, welch eine Tragik, hieß es in der Gedenkrede.
Ein Mann in vollster Kraft, entwurzelt wie eine emporstrebende stämmige Eiche. Ehre seinem Namen, ein voller Lorbeerkranz seinem Andenken für alle Zeiten.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Oskar Lassar, der am 11. Januar 1849 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.